sehen, wie er so mit einer guten Einstellung auch mit seinen Gaben umgeht, mit handwerklichen Sachen. Wollte das sagen, wenn ich hoffe, dass ihr irgendwann mal das erfahren dürfte, das ist schön zu das mit ihm zu erfahren. Ich lerne viel von ihm, auch von Jakob, wenn ich was mit ihm mache. Ich möchte heute Morgen Matthäus in den 6. Kapitel aufschlagen. Matthäus Evangelium, der 6. Kapitel. Und im 14. Jahrhundert entstand eine Hungersnot, vereinzelt auch als der große Hungernot bezeichnet, war in weiten Teilen Europas. Sintflutartige Regenfälle vernichteten die Ernten in den Jahren 1315 bis 1317. Danke. Lange Winter und Überschwemmungen verschärften die Ernährungslage. Hungersnöte und Tierseuchen traten noch bis 1322 auf. Betroffen waren unter anderem Deutschland, Frankreich, die Niederlande, die britischen Inseln, Skandinavien und Osteuropa. Fast das ganze Kontinent. Die Preise für Getreide stiegen enorm. Die Menschen ernährten sich von ungesunden Ersatzstoffen oder sogar von verseuchten Tieren. Mehrere Millionen Menschen starben. An vielen Orten mussten die Kirchhöfe erweitert werden. Ganz Dörfer starben aus und wurden zu Verwüstungen. Wenn wir von so einem Ereignis in der Geschichte hören, schon nüchtern, oder? Wir leben in einer verfallenen Welt, wo solche Ereignisse immer wieder in der Geschichte stattfinden. Und was wir momentan betrachten in Matthäus Evangelium, 6. Kapitel, ist, wie wir auf dieser Erde leben sollen, auch mit solchen verfallenen, schwierigen Ereignissen. So habe ich als Obertitel für dieses Teil Verse 19 bis eigentlich Vers 34 himmlischer Rat für irdische Wesen. Für uns erdgebundenen, erdverwurzelten Wesen bekommen wir himmlischen Rat. Was wir gesehen haben, ist, wie wir mit unseren Sachen umgehen. Wir leben in einer Welt, wir leben in dreidimensionelle Welt mit Stoff, die wir antasten können, die wir sehen können, auch spüren können. Geld, das wir ausgeben können, wir erfahren dann, was wir erwerben können dadurch. Wir arbeiten, wir verdienen was, haben Autos, Handys, Kleidung. Und. Aber wie gehen wir in diese Welt um? Wie geht ein Königskind, jemand, der Jesus gehört, der Jesus als König genannt hat, auf diese Erde um? Und was wir sehen, wie in jedem Teil von diesem Bergpredigt Jesu, ist, dass Königskind, jemand, der Jesus nachfolgt, eine ganz andere Herzenseinstellung hat. Er nennt das in Johannes 3 die Neugeburt. Er sagt, dass wir eine göttliche Natur haben. Wir denken anders. Und es ist nicht anders hier. Und was wir hier lernen, es ist nicht nur wie manchmal, so wie, was weiß ich, die neue Datenschutzgrundverordnung oder andere Gesetze. Einfach ein Gesetz, dann müsst ihr zurechtkommen. So passiert immer wieder in der Geschichte mit Gesetzen. Sondern was wir von Jesus sehen, erfahren, ist, dass er uns schon sagt, wie wir uns verhalten sollen. Aber er gibt uns Erklärungen, warum. Er sagt es, er gibt seine Mühe, uns zu sagen, warum wir uns anders verhalten sollen, mit in diesem Fall unsere Sachen. Und so lesen wir. Spontan möchte ich die ganze Teil lesen, Verse 19 bis 34. Von Matthäus Kapitel 6. Und lesen wir himmlischen Rat für irdischen Wesen. sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird er in einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nach das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dieses benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. So kommen wir Ende dieser Stelle und die Worte Jesu in seine Predigt, an seine Jünger und zu den Mengen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, du bist vor 2000 Jahren nach Himmel gegangen, aber du bist noch hier. Nicht nur gegenwärtig in deinem Geist, sondern auch in deinen Worten, die du vor 2000 Jahren gesagt hast. Und Herr Jesus, genau wie du die Leute zu der Zeit angepackt hast, treffe uns heute tief in unserem Herzen hinein. Lass uns wirklich wie Jünger, wie Nachfolger hören und tatsächlich dir nachfolgen. Als irdische Wesen brauchen wir deinen himmlischen Rat. Gib uns deine Gnade, das zu folgen. Amen. In der ersten Teil, was wir gerade gelesen haben, sehen wir, haben wir erfahren, wie wir Schätze im Himmel sammeln sollten, nicht auf Erde, weil alles auf der Erde vergänglich ist. Es ist Tatsache. Es rostet, es gibt Motte, es fraß, es gibt Rost unter deinem Auto. Wenn nicht, warte mal ab. Es gibt Diebe, Dinge verschwinden halt und jemand anderen trägt die Schuhe von einem Freund von uns, weil die einfach verschwunden sind. Jemand hat die einfach schöner gefunden und die sind weg. Vielleicht gerade ist bei mir zu Hause etwas verloren gegangen. Möchte ich nicht das nennen. Sonst vielleicht weiß jemand Bescheid. Möchte keine, nicht hier, aber sagen wir in Versuchung bringen. Sondern vielleicht ist schon jemand bei mir zu Hause und ruht sich aus. Und holt was für sich, bedient sich. Keine Ahnung. Aber so ist es auf dieser Erde. So, wenn wir unsere Schätze hier sammeln und die weg sind, in 2 Jahren, 5 Minuten, 20 Jahren, 100 Jahre, ist das eine gute Investition? Jesus sagt uns, so sanft, aber direkt, ohne Entschuldigung, Tatsachen, es ist vergänglich. Sammelt euch Schätze im Himmel, weil, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das verstehen wir. Was wir schätzen, da bleibt unser Herz, unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit, wie unsere Augen, die Lampe des Leibes. Die Augen sind darauf betrachtet, darauf befasst, was uns wichtig ist. Wie eine junge Mutter mit einem kleinen Baby. Merkt das, ein ganz junger Baby wird der Mutter fast nicht den Augen weg von dem Baby bringen können. Aber das ist ihr Schatz. Das ist wirklich von Gott, dass sie die schonen, das Baby. Okay? Aber so ist es im geistlichen Sinn oftmals. Wir haben Schätze und wir können unsere Augen nicht weg davon bringen. Wo unser Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das trifft auch den Willen, weil du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder den einen wirst du lieben, die anderen achten, die einen hassen und die anderen anhängen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. So, wir sehen hier, dass unsere weltlichen Sachen beeinflussen auch unsere geistliche Beziehung zu dem Herrn. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das bringt uns dann aktuell zum nächsten Teil, weil eigentlich ist es so wie ein Scharnier, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir denken so, okay, reiche Leute, die ihre Schätze auf Erde haben, das ist dumm, sollten wir das nicht machen. Aber vielleicht bist du hier und sagst, naja, ich bin gar nicht reich, ich habe wenig, dann trifft es mir nicht. Der nächste Teil zeigt uns die andere Seite von zwei Herren dienen. Du kannst auch Mammon dienen, selbst wenn du keine hast. Weil wenn du ganz arm bist, kannst du auch dem Mammon dienen, weil du Sorgen machst. Wie komme ich zurecht? Und das ist, wo Jesus hier anfängt, ab Vers 25. Ich habe das in meiner Bibel markiert, damit ich das sofort merken kann. Und zwar in Vers 25, er sagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt. Wieder in Vers 31, so, seid nun nicht besorgt. Wieder ganz zum Schluss, Vers 34, so, seid nun nicht besorgt. Es geht hier um besorgt sein. Ich möchte dich fragen, kommst du heute im Gottesdienst hinein mit Sorgen? Bist du besorgt? Was er hier von Besorgnisse spricht, ist ganz spezifisch, aber es trifft auch andere Besorgnisse. Er sagte hier, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr isst, was ihr trinken sollt, noch was euren Leib, was ihr anziehen sollt. Er spricht hier von existenzieller Angst. Die Leute, die in diesem Hungersnot im 14. Jahrhundert, haben das verstanden. Wenn du in Wald, in Wildnis, Wüste irgendwo ein paar Jahre wohnen würdest, würde ich auch das merken, sehr schnell. Wenn die Ernte nicht passt, wenn es Überschwemmungen gibt, kein Wasser gibt, dann hast du auch existenzielle Angst, oder? Weil es gibt nichts zu essen, wenn der Winter kommt. Diese Leute haben das verstanden. So eine existenzielle Angst verstehen wir eher weniger, oder? In diesem westlichen Welt. Wir sind schon reich. Aber ich mache den Punkt, nicht damit wir so wegschauen, denn es geht uns nicht an, sondern wenn Jesus sagen kann, seid nun nicht besorgt zu Leuten, die wirklich existenzielle Angst hatten. Wie viel mehr bist du, bin ich getroffen mit unseren Sorgen. Wir sagen, ich denke, wir würden uns schon schämen, für solche Leute, die so arm sind, die von einem Tag zum nächsten leben. Wir würden uns schämen zu sagen, seid nicht besorgt, oder? Jesus aber sagt es trotzdem. Trotzdem ist es nicht interessant, wie wir immer noch Sorgen machen. Jesus sagt, seid nicht besorgt. Geschwister, hier ist ein Befehl. Es ist ein Imperativ. Und das ist etwas, das wir nicht, wenn es ein Imperativ gibt, nicht eine Empfehlung, dann haben wir nur eine Entscheidung oder die anderen. Das zu hören, zu akzeptieren und sagen, stimmt, das soll ich machen, oder wegzuschauen. Das zu verachten. Es ist ein Imperativ. Das heißt, Sorgen, wirklich besorgt sein, ist schon Sünde. Okay? Lass uns das offen sagen. Okay? Wenn ich, und ich habe Sorgen auch, okay? Wenn Sorgen, und ich besorgt bin, bekümmert bin, okay? Wir sprechen nicht von, okay, ich muss überlegen, wie ich Dinge mache. Wir sprechen von Besorgnisse. Okay? Jesus sagt, es ist wirklich Sünde. Weil wir versuchen, das selber in der Hand zu nehmen und das zu erledigen. Seid nicht besorgt. Das hat Klaus auch bei der Gebetszeit erwähnt, dass wir nicht besorgt sein sollen. Das ist in Philipper 4. Und er sagt ihr, was ihr trinkt, was ihr essen, was ihr trinkt sollt, noch für euer Leben, was ihr anziehen sollt. Diese Besorgnisse spricht er direkt an. Und das ist eigentlich die Gliederung für das Ganze hier. Weil dann, ab jetzt, in den nächsten Verse, gibt uns Beispiele für die Sachen. Vor allem Essen und Kleidung. Schau es an. Er sagte in Vers 26, seht hin auf die Vögel des Himmels. Und Vers 28, Vers 28, betrachtet die Lilien des Feldes. Und was wir hier sehen, er spricht von Essen und Kleidung. Die zwei Sorgnisse, die diese Leute gehabt hatten und die viele Menschen in der Welt haben. Seht hin auf die Vögel des Himmels. Nun, die Bergpredigt war oben auf einem Berg gepredigt. Es war in freiem Himmel. Und so, als Jesus diese Predigt gebracht hat, hat er höchstwahrscheinlich so hingezeigt auf Vögel, die vorbeigeflogen sind. Ganz normal. So war in der Gesellschaft. So war es in dem Moment. Er hat Beispiele genommen für ein geistliches Prinzip. Hier kommen diese Leute, er hat sicherlich die Armut gesehen von denen. Vielleicht ältere Frau oder eine hochbetagten Mann, der gekommen ist, der gebückt war mit Sorgen, wie sie den nächsten Tag leben werden, weil sie so hoch und schwer gesteuert waren von der Regierung. Vielleicht kleine Kinder, die wirklich mager waren, weil sie wenig zu essen hatten. Und Jesus schaut diese Menschen lieber an und sagt, seid nun nicht besorgt, was ihr trinkt, was ihr esst, was ihr trinkt, was ihr anziehen sollt. Wieso? Wie kann ich ohne Sorgen zurechtkommen? Dann gibt er uns ein Beispiel. Und jetzt möchte ich, bitte ich den Technikdienst, mit mir ein bisschen zu helfen, dass wir einen kurzen Ausflug machen. Dass wir auch dann zusammen die Vögel des Feldes anschauen, wie Jesus das gemeint hat. Und dass wir auch dann davon lernen. Schauen, ob es hier funktioniert. Können wir den Vogel bitte machen? Die anderen? Genau. Ich lese die Worte Jesu. Seht hin, auch die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wie simpel das Beispiel. Aber Jesus sagt, sie haben nicht Sorgen gemacht um ihr Essen zu bekommen. Nun, ich denke, wir verstehen das. Aber Jesus meinte hier nicht, dass es eine Ausrede ist für Faulheit. Martin Luther sagt selber, Gott besorgt Vögel das Essen, aber er lässt es nicht in ihrem Schnabel fallen. Sie haben auch da das bekommen. Aber der Punkt ist, sie haben nicht durch Sorgen, Besorgnisse, Sorgen machen, einen großen Kopf machen, Essen bekommen. Jesus spricht hier auch nicht gegen Scheune grundsätzlich. Du siehst vieles in der Schrift, wo das auch gesagt wird. In der Sprüche zum Beispiel. Paulus sagt in 2. Thessalonicher, im Neuen Testament, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es ist keine Ausrede, nicht zu arbeiten. Es geht hier aber um Sorgen. Sorgen machen. Weil ich nicht weiß, wie der nächste Tag sein wird. Wie viel würde es einem Vogel helfen, durch Besorgnisse ihr Essen zu bekommen? Wir würden sagen, das ist lächerlich. Genau. Ist es nicht weniger bei uns? Ich weiß, es ist schwierig, vor allem für uns Männer. Okay? Wir haben die Verantwortung letztendlich fürs Haushalt, dass unsere Familie gut versorgt ist, gell? Aber in dieser verfallenen Welt, mit unserem Fleisch, gehen wir schnell zum Besorgtsein, statt auf den Herrn vertrauen. Jesus sagt dir, seid nicht besorgt. Schau die Vögel an. Und Gott sorgt um sie doch. Bist du nicht wertvoller als sie? Muss ich sagen, müssen wir verstehen. Die Tiere haben wir sehr gern. Die sind Gottes Wesen, Gottes Schöpfung. Aber die Menschen, Jesus sagt hier ganz klar, sind wertvoller. Die Menschen, in seinem Ebenbild geschaffen, sind wertvoller als die kleinen Spatzen. Das bedeutet nicht, dass sie keine Bedeutung haben. Sie sind schon wertvoll. Aber nicht wie die Menschen. Das ist, was Jesus sagt, was der Schöpfer sagt. Müssen wir auch uns so akzeptieren. Wenn es so mit kleinen Tieren der Fall ist, dass sie besorgt, versorgt sind, umso mehr dich und mich. Seid um nichts besorgt. Seid nicht besorgt für euer Leben. Es gibt hier ein Argument, das wir auch übersprungen haben. Er sagt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Es ist interessant, wir wissen, dass wir Speise brauchen zum Leben und Kleidung auch für den Leib. Aber er sagte, eigentlich ist aber dein Leben wichtiger als dein Essen. Und das trifft uns Männer wirklich auf den Schlips, weil wir gerne unser Essen haben. Aber manchmal, wir müssen verstehen, der Punkt hier ist, von wem kommt das Leben? Es kommt von Gott. Das heißt, Gott kümmert sich um dein Leben. Und wir haben Sorgen, besorgt sein. Oh, was werde ich essen? Sagt, hey, dein Leben ist wichtiger. Und derjenige, der das Leben gespendet hat, sorgt auch, dass du was zu essen bekommst. Wir sorgen uns quasi für etwas, das zweitrangig ist. Essen, Kleidung, wo Gott sagt, ich gebe das Leben, ich gebe den Leib. Und natürlich, selbstverständlich, wie mit den Vögeln, sorgt er für das Essen. Seid nicht besorgt. Was für eine Befreiung, wenn wir das wirklich vom Herzen annehmen können. Seid nicht besorgt. Die nächste Aussage, ganz interessant. Er sagte, wer von euch mit Sorgen kann seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Betonung war meins. Mit Sorgen, wer kann deine Lebenslänge länger machen? Er spricht von einer Elle, so in 45 Zentimetern. Aber das Wort mit Lebenslänge ist richtig übersetzt. Das spricht eher höchstwahrscheinlich von der Lebenslänge. Wie kann wirklich seine Lebenslänge länger machen? Selbst die Königin, Königin Elisabeth, glaube ich, vielleicht ist es Legende, vielleicht ist es wahr, hat sie einen Spruch gesagt, als sie kurz vor dem Tod stand. Mein ganzes Königreich für einen Moment der Zeit. Selbst die großen Herrscher der Welt können ihre Lebenslänge nicht bestimmen und länger machen. Das kommt letztendlich von Gott. Was nützt es denn, mit Sorgen dein Leben länger zu machen? Eigentlich Sorgen macht dein Leben kürzer, oder? Hast du das in der Brust gespürt? Mit Sorgen? Oder ein Herzinfarkt? Das macht das Leben kaputt. Das macht das Leben nicht länger. Jesus möchte uns befreien von diesem Besorgnisse, diesem Gekümmertsein und dadurch unser Leib, unsere Seele auch verkümmern lassen, weil wir so mit Sorgen belastet sind. Nun, er gibt uns ein zweites Beispiel. Er sagte, betrachtet die Lilien des Feldes. Er sagt, warum seid ihr um Kleidung besorgt? Spricht hier von Kleidung. Okay? Zweites, erstes Essen. Jetzt, wie werde ich mich kleiden? Wie werde ich mich anziehen? Dann schaut ihr uns noch ein Beispiel. Vielleicht auch auf dem Berg gab es Lilien. Und schauen wir auch, betrachten wir auch die Blumen. Können wir die andere anschauen? Wie schön, oder? Es bringt fast eine Träne. Also jede von diesen Blumen hat Gott geschaffen. Und er sagte, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht. Auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Die Blumen sind nun Gott so schön gekleidet. So, also durch die ganze, also es ist nicht nur die Oberfläche wie unsere Kleidung, sondern das Ganze ist so schön. Die Farben sind ganz durchgedrungen und die sind von Gott so perfekt geschaffen. Und dann die Anwendung. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht, am Morgen in den Ofen geworfen wird, wenn du so einen Blumen anschaust, wie lange dauert es, bis es verdorrt? So kleidet, wenn Gott sie so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun. Wir sehen hier die Vergleiche in der Natur, wie Gott mit seinen Sorgen, mit seiner Liebe und Sorgfalt sich für die ganze Blumen, für die Spatzen, für alle Tiere des Feldes, wie Heinz gelesen hat im Psalm 104, besorgt hat. Das ist eine große Arbeit. Das ist eine große Leistung. Aber dann wie so mehr besorgt er sich für dich. Was nützt es, wenn ich Sorgen mache, den ganzen Tag, die ganze Nacht vielleicht, während Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums, für die Blumen versorgt und umso mehr für mich und für dich. Was für einfache Worte, aber was für befreiende Worte. Seid nicht besorgt. Du bist so viel wertvoll. Nun, was ist das Problem? Warum ist es uns so schwer? Es kommt so klar vor, oder? So logisch. Er sagt es hier. Er sagte, wird er das nicht viel mehr, Ende Vers 30, wird er das nicht viel mehr euch tun, euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Geschwister, da liegt das Problem. Unser Glauben ist schwach. Wir glauben oftmals tatsächlich nicht, dass Gott für uns sorgt. Ja, schon, für die Person, vielleicht für die Mission, den Missionar oder für den ganz treuen Diener, aber für mich? Jesus spricht die ganze Menge an und Leute und sagt, er sorgt um dich. Schreib deinen Namen, wie bei der Gebetszeit wir gehört haben, schreib deinen Namen drin. Und sei nicht kleingläubig, sondern wie er für die Blumen sich besorgt, umso mehr für dich. Er gibt noch einen Grund, warum wir nicht Sorgen machen sollen. Ab Vers 31, er sagt wieder, so seid nun nicht besorgt. Und wenn du irritiert bist, dass ich so oft das sage, Jesus hat es mindestens 3-mal gesagt. So, ich habe nur ein paar extra gesagt. Aber er sagt es mehrmals, okay, wiederholen ist gut. Gell? Seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn, hier ein Grund, warum ich nicht Sorgen machen soll. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Es ist gegen kulturell, nicht Sorgen zu machen. Es ist normal in der Welt, das zu machen. Ob du die Nachrichten liest oder in einem Buch das liest oder mit deinem sprichst, der Jesus nicht kennt, die Sorgen sind Besorgnis, besorgt sein ist selbstverständlich. Es ist Weisheit, besorgt zu sein. Weil so ist die Welt, ich muss so sein, weil so. Jesus in seinem himmlischen Rat sagt, seid nicht besorgt. Dein Vater, und jetzt sagt er, sei nicht wie die Nationen, so denken sie. So denken die meisten, vielleicht deine Freunde, auch manchmal wir als Geschwister wissen wir, aber das ist nicht Gottes Einstellung. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Er weiß schon. Seid nicht besorgt. Wir sprechen hier von einer Beziehung. Wenn du einen himmlischen Vater hast, der nicht nur dich liebt, sondern auch allmächtig ist und solche herrliche Blume schaffen kann, und auch um die Spatzen, um die Milliarden von Spatzen und Eidechse und Löwen, andere Raubtiere, kleine Regenwürmer und die ganz kleinen Fische unten im Ozean, die noch nicht entdeckt sind. Wenn Jesus sich um sie kümmert, umso mehr dich und mich, dein himmlischer Vater, weiß. Er weiß schon. Wenn du so einen himmlischen Vater hast, der so viel, so liebevoll ist und auch so viel Macht hat und alles weißt, dann hast du Grund, nicht besorgt zu sein. Dein Vater weiß und er kümmert sich darum. Es geht, Geschwister, um seinen Namen. Es geht um ihn letztendlich. Seid um nichts besorgt. Nun sagt er ein bisschen fast ein Gegenspiel, wo wir unsere Augen bringen sollen. Wir sprechen von, schaut die Vögel an, schaut die Blumen an. Wir haben gehört und gesehen, wie die Augen des Leibes sich so sorgen, wenn es Sorgen gibt, dann haben wir unsere Augen auf diesen Sachen. Okay, Auto ist kaputt, wie werde ich das reparieren? Dann es arbeitet in uns, dann kommt Sorgen, wir sind besorgt, wie ich das schaffe. Die Augen sind darauf gefasst. Aber Jesus, seid nicht besorgt. Sagt, okay, gut. Und wo schaue ich hin? Vers 33. Wirst du Sorgen machen? Hier sollen wir Sorgen machen, kann man sagen. Vielleicht ist es so gemeint. Jesus sagt, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. da soll unsere Beschäftigung sein. Da soll unsere Augen darauf gefasst sein. Sein Königreich. Wir haben schon gehört, Vater unser, dein Reich komme. Dann leben wir dafür, dass sein Reich kommt, dass wir sein Reich verbreiten, sein Evangelium weitergeben. Leben wir für seine Wiederkunft? Trachten wir danach? Oder sind wir so besorgt mit diesen Sachen, dass wir gar nichts weiterdenken können? Wir sehen, wie geschickt Teufel ist, wenn er uns nicht wegbringen kann durch ganz schlimme, offene Sünde, dann vielleicht kann er uns belasten, uns ablenken durch Sorgen. Jesus sagt, so ist es nicht gemeint. Seid nun nicht besorgt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ganz persönlich, unser Leben, wie wir uns mit ihm gehen, unseren geistlichen Wandel, unser heiliges Leben. Es geht darum, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit ist das Wort, wir sprechen von, ob es im Neuen oder Alten Testament, das Wort von Maßstab. Ein Maßstab. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Trachte seine Gerechtigkeit nach seiner Gerechtigkeit. Da soll unsere Priorität sein. Da soll auf die erste Stelle sein, soll die höchste Stelle haben in unserem Leben. Dann wird alles andere seine Ordnung haben. Und es sagt dir, du sagst, Moment mal, die Probleme sind noch da. Der Hungersnot, vielleicht kommt es noch. Jesus sagt, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Alles, was du benötigst. Er weiß schon, lenke, lass dich nicht ablenken von dem Reich Gottes. Schätze im Himmel sammeln. Nicht die Schätze auf Erde sammeln, weil es Besorgnis oder Not kommt. Was mache ich dann? Trachte doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und schau, wie Gott für dich besorgt. Wir haben gute Beispiele davon, wo wir von Salomo reden, der in 1. Könige, Kapitel 3, spricht und als Gott ihm König gemacht hatte und außerdem das Tempel gebaut hatte, sagt Gott zu ihm, Gott sprach zu ihm, weil, was hat Salomo gebeten? Wenn Gott ihm sagt, ich gebe dir, was wirst du haben? Wirst du Weisheit, Reichtum, Herrschaft? Was sagt er? Er sagt, ich will Weisheit. Er hat Gottes Reich, okay, in diesem Fall Israel, auf die erste Stelle gesagt, hey, ich bin König, ich weiß nicht, wie ich das mache. Es geht um dein Reich, diesem israelitischen Reich. Und ich brauche Weisheit, das zu machen. Und Gott sagt ihm, weil du darum bittest, und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deine Feinde Tod, sondern um Verstand, um Weisheit zu hören und Recht zu richten. Dazu, sagt er, gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum, Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist für deine Zeit. Nun, Gott verspricht uns nicht, dass wir reich sein werden, wie Salomo reich geworden ist. Aber er sorgt für dich. Er gibt dir, was du brauchst. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gibt es Sachen im Leben, das man erledigen muss? Natürlich. Aber es geht hier Reihenfolge. Prioritäten einsetzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und seine Gerechtigkeit. Geschwister, das trifft jedes Bereich unserem Leben. Es trifft euch, die in der Schule sind, die vielleicht diese Woche Schulaufgaben haben oder Testproben haben. Du sagst, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Habe ich genug Zeit zu lernen? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Lass ihm an der ersten Stelle sein. Aber wenn ich Zeit nehme, meine Bibel zu lesen, statt zu lernen, vielleicht schaffe ich das nicht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wenn ich das mache, wie werde ich die andere Sache erledigen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und all dies wird euch hinzugefügt werden. Geschwister, ich würde das nicht wagen, euch das zu sagen. So eine krasse Aussage, wenn es nicht hier steht. Es sind Jesus' Worte. Was machen wir dann mit unseren Sorgen? Also, am Ende, er sagt nochmal, ich denke, wenn ich die Predigt gehalten hätte, hätte ich hier aufgehört. Okay? Aber er gibt noch eine Aussage. Er sagt wieder, so, seid nun nicht besorgt. Okay? Das soll er wieder von Anfang an anfangen. Aber sagt wieder, so, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Was macht ihr hier? Warum macht ihr diese Wiederholung? Ist es überflüssig? Ist eigentlich ganz genial. Er spricht hier von den jetzigen Sorgen im Leben, die wir jetzt haben. Okay? Er hat uns von Anfang an nie gesagt, dass die Sorgen nicht da sind. Er schafft die nicht aus der Welt. Die sind da. Und wenn du nach Hause kommst, hast du immer noch diesem Bedenken mit dem Sache oder die Baustelle oder die Gesundheitsproblem oder die Rechnung oder die Probe. Die Sachen sind noch da, oder? Jetzt hilft er uns, wie wir mit denen umgehen. Er spricht hier jetzt von der Zukunft, wie wir unsere zukünftigen Sorgen, wie wir die betrachten. Er sagt, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Wie oft denken wir an den Sorgen und wir sammeln die alle zusammen. Okay, wir sitzen, wir schauen die nächsten 6 Monate an und sagen, boah, das muss ich machen und das und die erledigen und dann kommt und wir sammeln die alle und wir rechnen es alles zusammen. Und dann sagst du, puh, wie schaffe ich das? Oder? Jesus sagt, das kannst du nicht machen. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Er spricht hier nicht dagegen, dass wir einen Terminkalender haben, dass wir planen, dass wir Gedanken machen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist hier belastende Besorgnisse. Er sagt, okay, du hast alle diese Sachen zu tun. Das Problem zu Hause, diesem Undicht im Keller, diesem Rostbereich auf deinem Auto, diesem Termin nächste Woche. Und er sagte, okay, nehme nicht alle zusammen, du schaffst das nicht. Es ist wirklich, Geschwister, es ist so zerdrückend, es ist so deprimierend, überwältigend, wenn wir das alles im Blick haben. Und schweige denn, wir wissen nicht, was morgen kommt. Aber denke, was hätte morgen kommen können? Was könnte sein, dass ich erlebe? Dann muss ich um das denken und das denken. Das macht uns verrückt. Buchstäblich. Viele Menschen kriegen solche Burnout, weil sie so leben und wollen alles im Blick haben. Geschwister, wir sind nicht Gott und versuchen manchmal Gott zu sein und souverän zu sein, aber du bist nicht. Ich bin nicht. Und Jesus hilft uns. Er gibt uns himmlischen Rat. Er sagt, okay, nimm die Quote von den Problemen, die du hast für heute, die du jetzt erledigen musst. Kümmere dich um denen, natürlich mit seiner Hilfe. heute hat genug Übel. Heute hat genug zu tun. Mach dich nicht Sorgen um den nächsten Tag, nächsten Tag, nächsten Tag. Ist das nicht vollkommenen Rat für uns irdischen Wesen? Zum Schluss möchte ich uns fragen, lebst du mit Sorgen? Ist dein Leben von Sorgen betrieben? Dein Haushalt, dein Zeit, finanziell und Zeitbudget, deine Kraft, wie du deine Kraft verteilst? Bist du von Sorgen betrieben? Ist das dein Antrieb? Das belastet dich. Das ist nicht vernünftig. Das ist nicht weise. Das belastet dein Leben. Seid nicht besorgt. Hast du einen festen Glauben, dass Gott wirklich dein himmlischer Vater ist und alles, sich alles darum kümmert, mit all diesen Sachen? Ist dein Gott so groß, dass er das schaffen kann? So ein Glauben, Geschwister, ist nicht etwas passiv, dass wir einfach sitzen und hoffen, dass es okay ist. Sondern wenn Sorgen in uns hochspringen und es passiert in unseren Seelen, unsere Seelen produzieren und stellen da ganz schnell Sorgen, okay, auf den Wand, also es bringt ihn, okay? Was machst du mit denen? Was machst du mit denen? Also die kommen, oder? An den merkwürdigsten Zeiten, kurz vor du einschläfst, kommen die Sorgen, bling, was mache ich mit denen? Und dann kannst du 2 Stunden nicht schlafen. Glauben, wenn du wirklich glauben, dass Gott es in der Macht hast, würden wir das aktiv dann dagegen wirken sagen, nein, ich habe einen himmlischen Vater, der sich darum kümmert, dass wir bewusst das ansprechen, dass wir unsere Seelen ansprechen. Psalm 42, Vers 6 ist, er spricht seine eigene Seele an. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Sprich deine Seele an. Sag, harre auf Gott. Bist du bereit, verängstigten Gedanken von anderen und von deiner eigenen Seele abzulehnen? Oder beherrschen sie über uns? Liest du ständig über die Probleme oder die mögliche Weltprobleme in der Welt und bist beängstigt? Bis du nichts mehr denken kannst, nichts mehr überlegen kannst? Ich sage euch, viele, was man liest, eins ist, was vieles Mal man liest, ist nicht wahr, aber einiges, was wir lesen, kann so belasten, dass es kann uns wirklich lahmlegen. Ich kann uns geistig lahmlegen und sagen, doch, kann ich nichts machen. Ich kann nicht evangelisieren, weil dann könnte etwas passieren. So haben die Apostel nicht gedacht. Als Jesus auferstanden ist, als er in den Himmel gegangen ist, haben sie mit Mut das weitergegeben, egal was gekommen ist, weil sie geglaubt hat. Und vielleicht haben sie diese Worte in ihrem Herzen auch gedacht in dem Moment. Mein himmlischer Vater sorgt für mich. Weggetrieben von der Stadt, von Jerusalem? Flüchtlinge? Mein himmlischer Vater sorgt für mich. Du sagst, aber was ist, wenn etwas passiert und es wirklich eine Art Weltuntergang und wir wieder so eine Krise wie in Hungersnot im 14. Jahrhundert? Dein himmlischer Vater sorgt für dich. Genau wie er heute für uns versorgt, wenn der Böse noch gewissermaßen läuft. Sorgt er noch für dich, auch für dich, wenn du wie andere Geschwister in der Vergangenheit in großer Not bist. Seid nicht besorgt. Jesus möchte uns heute befreien. Er möchte uns, dass wir so denken wie Habakkuk 3, Vers 17, ich schließe hier ab, der kurz vor einem großen Gericht stand, sein Volk unter Gottes Gericht kommen würde. Und Habakuk sagt, Kapitel 3, Vers 17, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht, vielleicht soll es aufschlagen, Habakuk 3, 17 bis 19, wenn du das finden kannst. Ich finde das so eine packende Stelle. Habakuk 3 kommt kurz vor Zephania, kurz nach Nahum, dieser kleine Prophet. Habe diese Stelle umgekreist, weil ich finde es so packend, mitten in einer schlimmen Zeit. Denn, Vers 17 von Kapitel 3, denn der Feigenbaum blüht nicht. An den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seiner Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Also das ist die ganze Lebensversorgung. Alles weg. Alles. Tiere, Pflanzen, Agrar, Zuchttiere, weg. All die leer. Lidl, Boden gleich gemacht. Was macht man denn? Habakuk sagt, Vers 18. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Das ist, was Jesus meinte. Egal was kommt, seid nicht besorgt. Dein himmlischer Vater ernährt dich doch. Wir wollen beten. Lieber Herr, der Schöpfer des Universums, der die Berge getränkt hat, der alle Tiere während der ganzen Gottesdienst ernährt hat und sich um alles kümmert. Wir beten dich an und bekennen unsere Sünden von Besorgtsein. Wie kleingläubig wir sind, Herr, in diesem reichen Land. Lehre uns, Herr, lehre du uns, aus Glauben zu leben und nicht auf unserem Girokonto abhängig. Lehre uns, Herr, nicht besorgt zu sein, dass wir in deiner Freiheit leben. Du hast uns geschaffen, dich zu verherrlichen. Und Herr, wir verherrlichen dich nicht, wenn wir rumgehen mit allem unsere Sorgen und besorgt sein. Lehre uns, Herr, mit Vertrauen, aus Vertrauen zu leben, weil du zuverlässig bist. Und weil du uns, also gute Hirte, uns begleitest, uns trägst, uns ernährst, bis wir bei dir heim sind und dann für die Ewigkeit von dir werden wir ernährt werden. Lass uns, Herr, heute schon so leben, vom Herzen. Amen.